Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der der politische Diskurs immer polarisierter wird, in der Nachrichtenleser mit Anspruch die Lust auf das Zeitungslesen verlieren, weil sie sich umringt fühlen von einem Dschungel aus klickoptimierten Überschriften, kopierten DPA-Meldungen und kopflosen Kommentaren. Dem will jetzt ein fünfköpfiges Team aus Journalisten, Übersetzern und Webentwicklern aus München und Leipzig eine Plattform entgegensetzen, die The Buzzard heißt, von Englisch Bussard. Wie diese Plattform arbeitet, welche Quellen sie benutzt und welche Angebote sie den Nutzern unterbreitet, das verrät uns jetzt Dario Nassal, einer der Gründer und Redaktionsleiter dieser Plattform. Guten Tag Dario, guten Tag nach Leipzig.
Guten Tag.
Schön, dass es geklappt hat. Jetzt habt ihr eine große Idee im Umsetzen euch vorgenommen. Vielleicht müssen wir den Hörerinnen und Hörern erstmal erklären, Bussard, wie habt ihr euch denn als Team überhaupt gefunden? Wie ist die Idee entstanden und was habt ihr da bisher gemacht?
Genau, also ich habe gemeinsam mit meinem Mitgründer Felix Friedrich diese Idee eigentlich während des Studiums entwickelt. Uns ist aufgefallen, dass es eigentlich schade ist, dass es so wahnsinnig viele tolle Quellen gibt im Internet, Blogs, internationale Zeitungen, spannende journalistische Stimmen, auf die man im Alltag aber nicht zugreifen kann, weil man sie sehr lange suchen muss. Wir haben uns das damals gefragt bei internationalen Themen. Wir haben uns gefragt, wenn man sich zum Thema Türkei-Politik zum Beispiel für dieses Thema interessiert oder zum Thema arabischer Frühling informieren will, diese spannenden Stimmen aus anderen Ländern zu finden, das ist eigentlich nicht einfach, wenn man kein Medienprofi ist oder nicht professionell recherchiert. Und so ist damals die Idee entstanden, eine Plattform aufzubauen, die diese Vielfalt, die im Internet da ist, für alltägliche Nachrichtenleser zugänglich macht. Ja, dass man eben eine Plattform hat, mit der man diese ganzen Stimmen, die eben abseits des, sage ich mal, der großen Zeitungen veröffentlichen, dass man die schnell und einfach finden kann.
Das ist eine tolle Idee und da habt ihr euch auch gleich mit 3-4 Leuten gefunden, die gesagt haben, oh je, da mache ich mit.
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr weiter Weg. Also ich habe damals mit Felix Friedrich angefangen, diese Idee umzusetzen und danach hatten wir dann auch einen Programmierer, der gesagt hat, okay, wir bauen mal einen Prototyp und so weiter. Das war ganz, ganz, ganz am Anfang. Und dann haben wir aber erst nochmal unseren Master fertig gemacht und haben studiert und haben den Fokus nicht auf dieses Projekt gelegt. Und dann nach dem Master haben wir gesagt, habe ich gemeinsam mit Felix Friedrich gesagt, wir versuchen das Vollzeit, wir versuchen das voll durchzusetzen. Und dann haben wir einen Preis, eine Förderung in München gewonnen. Das war beim Media Lab Bayern, die uns dann angeboten hatten, dass wir dort ein Büro bekommen und dass wir dort eben weiter an dieser Idee arbeiten können. Und dann erst, als wir in München waren und tatsächlich auch ein Büro hatten und das wirklich Vollzeit probiert haben, kamen dann die ersten Leute, die uns mitgeholfen haben in der Redaktion, die gesagt haben, okay, ich helfe euch, diese spannenden Stimmen mit herauszusuchen. Und so ist Stück für Stück ein Team entstanden. Dann hatten wir irgendwann einen Entwickler, der dann gesagt hat, ja, er hilft uns, diese Plattform aufzubauen. Die allererste Version, die wir damals gemacht haben, war tatsächlich gar keine Plattform, sondern ein Newsletter. Also E-Mails, die wir rausgeschickt haben an Leute, die es interessant fanden und für die wir diese verschiedenen Stimmen, die wir im Internet gefunden haben, eben zur Verfügung gestellt haben. Und ja, nach dem Newsletter kam dann die erste Plattform, dann hatten wir, wie gesagt, einen festen Programmierer, dann hatten wir die ersten Leute in der Redaktion und so ist es Stück für Stück gewachsen. Und mittlerweile sind wir in Leipzig und sind 8 Journalistinnen und Journalisten, ein Entwickler und ein Designer. Jetzt seit kurzem, seit 2 Monaten, ist auch bei uns Daniel Reimann im Team, der sehr involviert ist und der uns hilft, das Marketing der Kampagne auch mitzugestalten. Das heißt, es ging so Stück für Stück.
Das sind alles profilierte und gut ausgebildete Journalisten, die in diesem Team arbeiten. Ist das Team jetzt vollständig oder wird das noch ergänzt?
Genau, das sind alles junge Journalisten, Journalistinnen, die nebenher in großen Redaktionen arbeiten, also sind auf jeden Fall gut ausgebildet, die aber gleichzeitig auch Zeit und Lust haben, in dieses Projekt zu investieren. Denn wir hatten ja in der Vergangenheit zwar einige Förderungen, konnten aber jetzt nicht eine vollständige Redaktion bezahlen, um die Inhalte tatsächlich irgendwie tagtäglich zu produzieren. Und deshalb haben viele ehrenamtlich bisher damit gearbeitet. Also wir starten jetzt eine Crowdfunding-Kampagne, eine Mitgliedsunterstützungskampagne, um BASA tatsächlich nachhaltig zu finanzieren für das erste Jahr als neues Online-Medium. Wenn diese Kampagne erfolgreich ist, dann können wir tatsächlich zum ersten Mal so professionell arbeiten, dass wir eine Redaktion aus 3 Redakteurinnen und Redakteuren plus uns Gründern bezahlen können und tatsächlich gemeinsam jeden Tag eben Tageseditionen und Debatten im Team Vollzeit kuratieren können. Weil ich hatte ja vorhin gemeint, dass eben viele Leute nur Teilzeit dabei sind oder eben das zum Teil ehrenamtlich in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt, das wäre der große Sprung, den wir versuchen möglich zu machen, dass wir eben dann sagen, okay, wir können Leute tatsächlich anstellen.
Nun steht ja das Team jeden Tag dann vor der Frage, welche Themen wählen wir aus und wie werden sie bearbeitet? Nach welchen Kriterien geht der da vor?
Mhm. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, die Vielfalt abzubilden, die da ist. Das heißt also, wir schauen uns immer an, versuchen Medienbeiträge vom ganzen Meinungsspektrum zu dieser Frage zu finden. Das heißt, wir entscheiden immer inhaltlich. Also wenn das Thema jetzt zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen ist, dann versuchen wir, die verschiedenen Befürworter und Gegner, die in der Gesellschaft sind, zu diesem Thema zu sammeln und versuchen eben zu schauen, was sind die wichtigsten Argumente, die dafür und dagegen sprechen und welche Autorinnen und Autoren vertreten die. Also es könnte zum Beispiel sein, dass es gibt wirtschaftliche Pro- und Kontra-Argumente für das bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt Leute, die sagen, das ist zu teuer. Es gibt andere Leute, die sagen, das würde sogar Geld sparen. Und so versuchen wir eben bis zu jedem Bereich immer jeweils Journalistinnen, Journalisten, Blogger zu finden, die für das jeweilige Argument stehen, das eben vertreten. Also das ist so das Hauptauswahlkriterium. Und dann versuchen wir eben für jeden dieser Punkte, schauen wir uns ganz, ganz viele Beiträge an, die wir eben dazu finden. Und dann haben wir eine Reihe von Kriterien, die wir durchgehen. Und wenn wir dann sagen, okay, anhand dieser Kriterien kommt dieser Text rein, dann nehmen wir mitten die Auswahl. Und bei jedem Text, den wir auswählen, begründen wir immer kurz. Also es gibt eine kurze Zusammenfassung und eben auch eine journalistische Empfehlung. Warum empfehlen wir jetzt gerade diesen Text zu lesen?
Radio frei Stadtgespräch.
Dario Nassal von der Redaktion Bassard ist heute am Telefon. Das Gespräch habe ich für die Sendung aufgezeichnet. Welche Quellen nehmt ihr für eure Stoffrecherche, für eure Verarbeitung?
Wir beziehen uns auf Medien vom ganzen Meinungsspektrum. Das heißt, wir schauen uns erstmal natürlich die ganzen Zeitungen an, die es gibt, die Online-News-Seiten. Und gleichzeitig haben wir einen großen Pool an independent-journalistischen Projekten, also Bloggern, Bloggerinnen, Aktivisten. Wir schauen uns auch an, was Thinktanks schreiben und internationale Medien. Wir haben da eine recht große Datenbank aufgebaut an Quellen, die wir eben pro Thema systematisch durchsuchen können und suchen eben zusätzlich dann eben noch über Suchmaschinen und telefonieren mit Expertinnen und Experten darüber hinaus, um noch weitere Empfehlungen zu finden. Aber wir haben so eigentlich einen recht großen Grundstock an Quellen, die wir zu jedem Thema durchgehen.
Dario, bei all dem, was du jetzt geschildert hast, das ist ja eine Menge Zeit, eine Menge Aufwand, die ihr da betreibt. In irgendeinem Beitrag oder auf der Internetseite habe ich gesehen, ihr beschäftigt euch teilweise bis zu 70 Stunden mit einem Thema.
Mhm. Ja, das ist richtig. Das ist auch der Grund, warum wir tatsächlich jetzt diesen nächsten Schritt gehen und eine Crowdfunding-Kampagne starten, weil wir wollen das machen. Wir glauben, das ist eine extrem wichtige Arbeit, die gemacht werden muss, weil nur so tatsächlich man die Vielfalt wirklich abbilden kann, die da ist. Es ist aufwendig, das ist journalistische Arbeit, aber gleichzeitig denken wir eben, wenn genug Leserinnen und Leser das wichtig finden und das auch gerne nutzen, um sich so vielleicht neu zu informieren und öfter über ihren eigenen Tellerrand hinausschauen zu können, dann lohnt sich das auch, für die zu sagen, okay, wir zahlen dafür 5 €, und wenn wir genug Leute finden, die das machen, dann können wir die Redaktion eben professionell bezahlen und dann ist das eben eine ganz normale Redaktionsarbeit.
Ihr habt ja schon mit eurer ersten Internetseite da Erfahrung gesammelt. Da habe ich gelesen, ihr habt also bis zu 5000 Leute, die die Seite genutzt haben. 1400 haben sich eingetragen. Reicht das aus, um diese Plattform zu betreiben?
Genau, also diese 5000 Leserinnen und Leser, die wir hatten, die waren keine zahlenden Unterstützer. Das heißt, das war super für den Prototyp. Es hat aber nicht ausgereicht, um die Redaktion vollständig zu bezahlen und auch nicht ausgereicht, um ein Modell möglich zu machen, bei dem wir tatsächlich jeden Tag Artikel empfehlen. Wir haben eben herausgefunden, wir können nur dann wirklich was verändern an der Art und Weise, wie Menschen Medien konsumieren, wenn wir da ansetzen, wo Leute tatsächlich täglich ihre Nachrichten nutzen. Und deshalb steht jetzt diese große Veränderung bevor. Wir versuchen jetzt, Mitglieder zu finden, die tatsächlich ein Modell finanzieren, dass es möglich macht, dass man jeden Tag auf dem Handy, auch zwischendurch, auch selbst wenn man nicht so viel Zeit hat, auf dem Handy jeden Tag, wenn man Nachrichten liest, verschiedene Perspektiven im Überblick findet. Und das geht nur, wenn wir jetzt tatsächlich 4500 zahlende Gründungsmitglieder finden, die bereit sind, sich für diese Vision mit einzusetzen.
Bleiben wir mal bei den Bezahlen. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein monatlicher Beitrag? Ist das ein zeitweiliger Beitrag, der dort entrichtet werden soll, um an die Dienstleistungen heranzukommen?
Genau, Gründungsmitglieder, das heißt Menschen, die unser Projekt unterstützen, die zahlen 5 € im Monat. Und dafür erhalten sie Zugriff auf alle Debatten, alle Tagesredaktionen, die wir kuratieren. Sie können alles lesen. Und sie können gleichzeitig aber auch mitbestimmen. Also wir haben jetzt im neuen Modell mehr Partizipation vorgesehen. Das heißt, Gründungsmitglieder können über Themen abstimmen, die wir in größeren Wochendossiers behandeln. Gründungsmitglieder können Perspektiven selbst empfehlen. Und sie können in Austausch treten mit anderen und mit denen eben gemeinsam über diese aktuellen großen Fragen, die wir behandeln, debattieren. Also wir haben ein Modell, wo man eben tatsächlich die Argumente, die empfohlen werden, bewerten kann, darüber abstimmen kann. Und dann eben mit Personen in Austausch treten kann, die genau andere Argumente als man selbst für gut befinden. Und diese Modelle eben, die sind uns sehr, sehr wichtig, weil uns klar geworden ist, wenn Buzzard in Zukunft tatsächlich eine große Plattform werden soll, und unsere Vision ist, dass es die größte Plattform für politische Perspektiven in Europa wird, dann geht das nur, wenn wir gemeinsam eben mit Menschen diese Plattform aufbauen, die selbst auch dazu beitragen, die sich als Teil sehen und die eben zum Teil auch mit bei der Auswahl mithelfen. Und deswegen wollen wir in Zukunft eben bewusst auf die Intelligenz der Crowd setzen und ein Modell möglich machen, was partizipativ ist. Und das heißt, Gründungsmitglieder, genau, kriegen alle Inhalte und können aber auch Teil dieser Vision sein, diese Plattform mit aufbauen.
Nun ist ja Buzzard dann nicht allein auf diesem Sektor tätig. Der Mediensektor ist heftig umkämpft, umstritten. Da gibt es also viele Bewegungen auf diesem ganzen Sektor. Wie wollt ihr euch gegenüber den anderen behaupten? Welche Chancen seht ihr da? Was macht ihr anders?
Also ich denke, was wir anders machen, ist, dass wir sind ja kein Online-Magazin oder wir sind kein Blog oder so, sondern wir sind ein Werkzeug, mit dem man Nachrichten, Online-Magazine, Journalismus konsumiert. Und diese Idee, tatsächlich eine Überblicksplattform zu haben, auf der man andere Medien im Überblick sieht und bewusst die Vielfalt wahrnehmen kann, die da ist, die gibt es eigentlich tatsächlich so nicht in der deutschen Medienlandschaft. Da sind wir die Einzigen, die das machen. Und ich glaube, das ist auch unsere große Chance. Es gibt, glaube ich, immer mehr Menschen, die keine Lust mehr haben oder sich nicht mehr entscheiden können für ein Zeitungsabo bei einer einzelnen Zeitung, weil die Menschen eben heute meistens sehr, sehr viele verschiedene Medien konsumieren oder zumindest verschiedene Medientypen. Ne? Man liest manchmal einen Podcast, man hört sich manchmal einen Podcast an, man liest mal einen Beitrag, aber man will sich nicht zu einer Zeitung bekennen. Und ich glaube, Buzzard ist ein Modell für all diese Menschen, eben zu sagen, gut, okay, ich hole mir dann lieber ein Buzzard-Abo und dafür habe ich eben die Möglichkeit, verschiedene Medien im Überblick zu lesen, muss mir aber selber nicht die Arbeit machen, zu einem Thema verschiedene Beiträge rauszusuchen, sondern bekomme das so sortiert, dass ich auf einen Blick ganz schnell den Überblick habe über Medien vom ganzen Meinungsspektrum.
Jetzt gibt es viele Studien, die behaupten, dass also viele Menschen sich von den Medien ganz abgewandt haben und überhaupt nichts lesen, sondern sich von dem leiten lassen, was andere ihnen sagen. Ich hatte jetzt einen Motivationstrainer, der sagte, es wird zu wenig hinterfragt, es wird alles hingenommen, es wird zu wenig hinterfragt. Habt ihr diesen Eindruck bei euren bisherigen Nutzern auch, dass die also jetzt gierig auf eure Sachen sind?
Dass sie gierig sind?
Ja, oder? dass sie diese Informationen aufnehmen oder dass sie bisher sich von anderen Medien abgewandt haben und jetzt bei Buzzard sich Informationen holen?
Viele Leute, die jetzt Buzzard nutzen, wir erreichen jetzt allgemein noch nicht die Menschen, die sich komplett abgewendet haben. Ich glaube, das ist was, was wir in der Zukunft vielleicht schaffen können, wenn wir noch größer sind und tatsächlich mehr Mittel haben, da auch mit verschiedenen Formaten zu experimentieren, um genau diese Gruppen abzuholen. Ich glaube, in dem Angebot, so wie es jetzt gerade ist, erreichen wir interessierte Nachrichtenleserinnen und Nachrichtenleser, die aber durchaus zum Teil sagen, okay, manchmal, was ich in der Zeitung lese, reicht mir nicht aus. Also die irgendwie merken, ich lese hier sehr oft die gleichen Zitate zum Beispiel, weil ganz viel Zeit ist der Titel einfach auf der ein und derselben Presseagentur-Meldung aufbauen. Also es sind eher Menschen, die sagen, ich begleite das kritisch, was in den Medien passiert und würde gerne eben nochmal abseits, links und rechts, abseits dessen, was ich sonst so mitkriege, einen besseren Überblick bekommen. Ich glaube, die Leute, die sich komplett von Medien abgewendet haben, haben wir bisher noch nicht erreicht. Wäre auf jeden Fall aber unser Ziel, dass wir diese Leute auch wieder zurückkriegen in den demokratischen Diskurs. Also weil ich glaube, das ist ein großes Problem, was die Medien gerade haben, ist, dass sie eben nicht genau wissen, wie man mit solchen Leuten umgehen soll, die sagen, Lügenpresse. Man weiß, also man kann dann sagen, das sind alles Idioten, oder man kann sagen, die erreichen wir sowieso nicht. Oder man kann sagen, das stimmt nicht, wir machen sehr, sehr gute Arbeit. Aber all das führt eben noch nicht dazu, dass man diese Menschen zurückkriegt, tatsächlich irgendwie kritisch vielfältig Medien zu konsumieren. Und das führt wiederum dazu, dass sie auch zum Teil nicht mehr zurückzubekommen sind in diesen demokratischen Diskurs und in die demokratische Debatte. Und deswegen unsere Vision ist auf jeden Fall, noch mehr der Leute zu erreichen, die tatsächlich sich abgewendet haben. Aber jetzt gerade ist es so, dass ich denke, dass wir auf jeden Fall Menschen erreichen, die sich nicht abgewendet haben, aber die auf jeden Fall kritisch sind. Mhm. Und die sagen, das, was ich da sehe, das reicht mir noch nicht ganz.
Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Ich setze das Gespräch mit Dario Nassal nun fort.
Nun ist bei dieser ganzen Nachrichteninformationsflut, die auf uns einstürzt, natürlich ein Punkt immer wichtig, Regionalität. Das entscheidet sehr oft darüber, ob jemand die Zeitung liest oder nicht. Wie viel Regionalität ist denn bei Buzzard möglich?
Wie genau meinst du Regionalität in diesem Zusammenhang?
Also jetzt zum Beispiel ein typisch Thüringer Thema, jetzt zum Beispiel Ergebnisse der Landtagswahl, Neuformierung der Landesregierung. Ist das ein Thema, dem ihr euch widmen könnt oder eine bestimmte politische Entwicklung in einem anderen Bundesland? Könnt ihr da so in die Tiefe gehen?
Also wir behandeln Themen, die eben auf nationaler Ebene stattfinden. Das heißt, jetzt die Wahlen in Thüringen würden wir auf jeden Fall behandeln. Wir haben auch die Wahlen in Sachsen behandelt, ganz klar. Aber jetzt tatsächlich reine Regionalpolitik, Lokalpolitik können wir jetzt gerade momentan nicht abdecken, einfach aus Ressourcengründen. Also es wäre super spannend, das in Zukunft zu machen, aber unser Fokus ist jetzt gerade auf den großen Fragen zu nationaler und internationaler Politik.
Also wird es bei euch irgendwann etwas geben zum Elektromobilität?
Ja, genau. Also diese Art von Fragen auf jeden Fall. Die sind ja jetzt ja nicht regional begrenzt. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit den großen politischen Fragen, die eben tatsächlich die Zukunft unserer Gesellschaft betreffen. Und Elektromobilität ist natürlich eine Riesenfrage. Da zum Beispiel zu diesen Themen, klar, die behandeln wir auf jeden Fall. Ja.
Dario, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, wie kann man denn Buzzard dann nutzen? Gibt es eine App, gibt es eine Internetseite, werde ich regelmäßig informiert oder gibt es einen Klick, der mir sagt, jetzt kommt deine Nachricht von Buzzard? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, wir haben eine Seite, die heißt buzzard.org, also buzzard.org, also wie der Buzzard auf Englisch, Buzzard. Und da kann man einfach draufgehen und auf dieser Seite kann man unsere Debatten und Tageseditionen lesen, wenn man Mitglied ist. Kann man die ganzen Inhalte volllesen. Wenn man noch nicht Mitglied ist, kann man einen Teil davon lesen. Und wenn man möchte, kann man sich auch dann die App downloaden aufs Handy und es auch direkt am Handy auf der App lesen. Also beides ist möglich, über die Seite und über die App.
Eure Aktivitäten sind natürlich von den anderen Medien auch bemerkt worden, argwöhnisch betrachtet worden. Welche Reaktionen gibt es denn aus dem Bereich der Medien auf eure Initiative?
Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht, wie viel Hilfe und Unterstützung wir jetzt im Rahmen dieser Crowdfunding-Kampagne, die wir gerade starten, bekommen haben eigentlich von Medien. Also ganz viele bekannte Journalistinnen und Journalisten, die wirklich in ihren Medienhäusern tatsächlich einen großen Namen haben, wie zum Beispiel Markus Feldenkirchen oder Stefan Leifert vom ZDF oder Wulf Schmiese, der Leiter des heute schon als der Chefredakteur dort, finden diese Idee gut und wollen uns da unterstützen. Und das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt und hat mich eigentlich überrascht. Ich dachte auch, die sehen uns vielleicht eher als Konkurrenz. Aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass viele Medien das nicht als Konkurrenz wahrnehmen, weil ihnen auch klar ist, also über Buzzard, über uns, kann man ja zum Beispiel auch Beiträge finden, die schon eine Woche oder zwei Wochen alt sind, die aber zu einem aktuellen Thema vielleicht immer noch sehr, sehr relevant sind. Wir haben gerade vorher über Elektromobilität gesprochen. Da gibt es eben zeitlose Beiträge, die eigentlich sehr spannend sind. Nur ist es eben so, dass man in den Medien so einen zeitlosen Beitrag ja nach einer Woche oft gar nicht mehr wirklich wahrnimmt. Der geht eigentlich unter in einem Plus für neuen Meldungen und neuen Artikeln. Und ich glaube, für Journalisten in den etablierten Medienhäusern kann es auch durchaus eine Chance sein, unser Modell, dass eben Beiträge gefunden werden von interessierten Leserinnen und Lesern, die sie sonst gar nicht finden würden, eben weil sie bei uns bei Buzzard eben dann nochmal empfohlen werden. Also ich glaube, es ist eigentlich kein Modell, was irgendwie große Medien jetzt zu dieser Zeit irgendwie bedroht. Aber es gibt natürlich auch kritische Stimmen, die irgendwie fragen, ob das überhaupt sinnvoll ist, Leuten aus der Filterblase zu helfen, ob es Filterblasen überhaupt gibt. Diese Art von Fragen kriegen wir natürlich schon von kritischen Medienjournalisten.
Habt ihr bei eurer Vision, ich meine, wenn man bei Vision ist, da hört man ja meistens nicht an irgendeiner Stelle auf, auch die Idee, das vielleicht mal so europäisch zu vernetzen?
Absolut. Also ganz am Anfang, als ich mit Felix Friedrich, was ich vorhin erwähnt hatte, gegründet habe, hatten wir eigentlich die Idee, es direkt als europäische Plattform zu starten. Und wir bemerken halt immer wieder, es ist zwar sehr, sehr spannend, in der deutschen Medienlandschaft auch unterschiedliche Perspektiven zu zeigen, aber wir schauen uns auch sehr, sehr gerne internationale Perspektiven an. Also wir hatten in der Vergangenheit öfter auch internationale Debatten bei uns auf der Plattform und da haben wir eben auch gezeigt, was zeigen internationale Zeitungen. Und es ist halt sehr spannend zu sehen, gerade weil in anderen Ländern auch zum Teil ganz anders gedacht wird oder es gibt ganz andere Grundwerte, die dem zugrunde liegen, wie Menschen die Welt sehen. Und das finden wir extrem spannend und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir würden eigentlich gerne eine internationale Plattform sein. Und unsere Vision ist deshalb auf jeden Fall, europaweit aktiv zu sein und eine Plattform für politische Perspektiven in ganz Europa zu werden.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Bussarde sind wendige Greifvögel. Sie können schnell in den Sturzflug übergehen, um sich am Boden ihre Beute zu krallen. Dafür braucht es Geschick, Übung und einen scharfen Blick. Eigenschaften, die den Bussard zum erfolgreichen Jäger machen und zum Vorbild für Felix Friedrich und Dario Nassal. Die jungen Journalisten, beide 26, gaben ihrem Unternehmen den Namen Bussard.
Ich habe jetzt noch eine Frage zum technischen Ablauf eurer Arbeit. Sitzt ihr jetzt alle dann in einem Büro in Leipzig oder in gemieteten Räumen, in denen ihr dann die ganzen Informationen verarbeitet? Oder schickt ihr auch Leute raus in die Region oder in die Städte oder da, wo etwas passiert ist, um vor Ort zu recherchieren? Gibt es dann so kleine Teams, die als Außenredaktion arbeiten?
Genau, also bei uns ist es so, wir sind ein dezentral organisiertes Team momentan. Das heißt, viele unserer Redakteurinnen und Redakteure sind in Leipzig. Da sitzen wir hier im Social Impact Lab und haben hier sind in einem Coworking Space mit anderen Startups und sitzen hier und recherchieren gemeinsam. Es gibt aber auch Leute, die in anderen Städten sitzen, wie zum Beispiel in München und in Berlin und von dort aus recherchieren. Prinzipiell ist es aber so, dass wir machen ja eine Auswahl an Quellen, die schon veröffentlicht wurden. Also wir gehen jetzt nicht raus und machen selbst eine Reportage oder so etwas. Und deshalb ist es eigentlich nicht so wichtig, wo wir sitzen, sondern eher eben, wie gut unsere Quellendatenbank organisiert ist und welche Ansprechpartner wir kennen, die wir anrufen können. Diese Dinge eben. Und genau, in Zukunft wollen wir, wenn die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich wird und wir dieses neue Modell möglich machen, dann wollen wir an einem zentralen Ort auch tatsächlich die Redaktion haben, weil das einfach, ich weiß nicht, kennen Sie bestimmt auch selber bei Radio Frei, es manchmal einfach ein besseres Gefühl ist, wenn man zusammenarbeitet, an einem Tisch sitzt und sich gegenseitig unterhalten kann. Also das sind eher so die Aspekte, über die wir nachdenken. Ne?
Gut, der Tisch ist jetzt mal das nächste Stichwort. Wenn man jetzt sich einen Namen gemacht hat im Bereich der Medien mit entsprechenden guten Recherchen oder mit Meinungspolitik, die also nachvollziehbar ist, die also auch korrekt ist, die eine gewisse Qualität hat, dann kommt ja vielleicht bei dem einen oder anderen auch mal die Idee, ach, wir haben jetzt hier gerade dieses schöne Thema, wir laden mal das Passat-Team ein zu einer Diskussionsrunde, zu einem Forum. Ist das möglich?
Genau, also würde es jetzt dann gehen darum, dass wir zum Beispiel auf einer Podiumsdiskussion mit dabei sind. Oder also bei einer Veranstaltung.
Ja.
Oder genau. Ja klar, sehr, sehr gerne. Also wir waren in der Vergangenheit auf großen Messen und Konferenzen auch zum Teil zu Gast und machen das auch immer gerne eigentlich. Also wir suchen sehr gerne das Gespräch auch im echten Leben sozusagen. Und genau, wenn da Veranstaltungen sind, sind wir gerne mit dabei. Wir machen auch jetzt tatsächlich während der Crowdfunding-Kampagne eine Tour durch ganz Deutschland und sind in verschiedenen Gründungszentren, also Startup-Förderzentren, in vielen Social Impact Labs in Deutschland und auch in Universitäten. Und da reden wir eben mit Studierenden und jungen Gründern und Gründerinnen darüber, wie man die Debattenkultur in Deutschland vielleicht verändern kann und welche Rolle Medien da spielen und stellen unser Projekt vor und sind da eigentlich ziemlich interessiert an einem Gedankenaustausch zu diesem Thema.
Also das war jetzt so, wäre meine zweite Frage gewesen, wie kommt man jetzt an Medienstudenten heran, um die für dieses Projekt zu begeistern? Das ist aber jetzt erstmal geklärt. Ihr steht aber dann ständig auch unter dem Druck, Qualität zu sichern und auch bestimmte Informationen, jetzt nicht tagesaktuell, aber doch zu einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen anzubieten.
Genau, absolut. Das ist unsere Aufgabe und das sehen wir auch als unsere Arbeit an. Das ist unsere tägliche Arbeit dann, wenn das Projekt startet, im neuen Jahr täglich dort die Qualität sicherzustellen. Und wir haben jetzt einen journalistischen Beirat auch zusammengestellt, weil wir wollen da so eine Art Check-and-Balance-System einführen. Ne? Ich meine, es ist so, wenn man in einer Gruppe ist, dass man auch so eine Art Gruppenblindheit entwickelt und selber vielleicht manche Aspekte gar nicht mehr wahrnimmt, die man vielleicht einfach so macht, wenn man sie macht. Und deshalb haben wir uns gesagt, lasst uns den Beirat einberufen aus anderen Journalisten, die bekannt sind in ihren Häusern und die mit sehr viel Erfahrung auf unsere Arbeit schauen. Der Beirat startet 2020 und da sind unter anderem Richard Gutjahr, ein Medienjournalist, ist mit dabei, Maria Exner, die stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online und viele andere, Annette Zelle, die ist eine Journalistin, die für die Taz, die Zeit und die Süddeutsche schreibt und diese erfahrenen Journalistinnen und Journalisten, die werden unsere Arbeit begleiten und auch uns kritisieren. Und eben gemeinsam in der Konferenz werden wir immer wieder schauen, die Richtlinien, nach denen wir auswählen zum Beispiel. Sichern die wirklich Vielfalt? Wählen wir wirklich transparent genug aus? Und werden uns dahinter fragen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Dann werden sich ja im Laufe der Zeit also jede Menge Beiträge bei euch ansammeln. Werden die dann archiviert und stehen die dann den Nutzern später noch zur Verfügung?
Ja, absolut. Das ist das Schöne an Buzzard. Wir haben ja in der Vergangenheit jetzt schon 1,5 Jahre diesen Prototyp gehabt, wo wir eben jede Woche zu einem wechselnden Thema Debatten kuratiert haben. Und allein dadurch ist schon ein riesiger Fundus an Debatten entstanden. Und der wird in Zukunft auch noch weiter anwachsen. Das heißt, dass das Tolle ist mit der App, die wir jetzt möglich machen wollen und der neuen Plattform. Man kann dann zum Beispiel sagen, ich interessiere mich für das Thema Trumps Amerika zum Beispiel. Und dann kann man sehen, welche Beiträge zu diesem Thema in der Vergangenheit bei Buzzard empfohlen wurden, welche Debatten zu diesem Thema kuratiert wurden. Und gerade bei vielen Themen, die jetzt nicht rein politisch sind, also zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, da gibt es Debatten, die werden seit Jahren geführt. Und es ist total spannend, dort auch mal in eine Debatte vor einem Jahr reinzuschauen, weil ganz viele Aspekte sich eben nicht auf das Tagesgeschäft beziehen. Und diesen Fundus zu haben, ist eigentlich sehr, sehr schön. Und alle Nutzer und Nutzerinnen, die eben Buzzard unterstützen können, all diese Beiträge aus dem Archiv dann tatsächlich auch lesen.
Dario, vielen Dank für diese Informationen. Ich drücke euch die Daumen, dass das alles gut klappt und ich werde also auch auf eure Seiten zurückgreifen. Vielen Dank erstmal.
Ja, vielen, vielen Dank.
Radio Frei Stadtgespräch.
Das war das Stadtgespräch für heute. In der kommenden Woche gibt es dann wieder einen Nachhaltigkeitsreport. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.